Johannes Kapitel 20. Ein faszinierendes Kapitel und wie wir es auch bisher bei den Vorträgen jetzt beim letzten Bibeltag, beim vorletzten Bibeltag gemacht haben, wollen wir auch einfach sehen, wie der Autor Johannes dieses Ereignis nimmt und jetzt in einer ganz bestimmten Form uns präsentiert. Und auch gerade dadurch, wie er es präsentiert, uns die Bedeutung der Auferstehung kommunizieren will. Wenn ich an den Sommer zurückdenke und was die Medien so alles uns zu servieren hatten, denke ich zurück an die Olympiade in China und das davor sehr kontroverse Fackellaufen, ja, als das Feuer aus Griechenland einmal rund um die Welt nach Beijing eingefahren wurde. Nun, es begleitet von allen möglichen Tibet-Demonstrationen und Leute, die versucht haben, diesen Fackellauf zu behindern. Nun, das war nicht das erste Mal, dass der Fackellauf so spektakulär war. 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal, Kanada, sorgte der Transport der Fackel auch für Aufsehen. Ich weiß nicht, ich bin zwar vor 76 geboren, aber ich kann mich persönlich nicht daran erinnern, aber vielleicht einige von Ihnen können sich noch daran erinnern. Es wurde modernste Technologie eingesetzt, verkoppelt eben mit dieser Tradition, dass das Feuer dort aus Griechenland zu dem Austragungsspiel transportiert wird, in Anführungsstrichen. 1976 war es so, dass ein Läufer zuerst einmal dort die Fackel in Athen zu einem Elektrosensor gebracht hatte. Dieser Sensor, angeregt durch das Feuer der Fackel, aktivierte einen Sender. Dann drittens, von diesem Sender wurde ein Signal zu einem Satelliten im Weltraum ausgestrahlt. Vom Satelliten dann zurück wurde ein Signal zu einem Empfänger auf dem nordamerikanischen Kontinent gefunkt. Und dieser Empfänger wiederum hat dann einen Laserstrahl aktiviert, der durch einen Sensor hindurchging und eine Urne in Ottawa entfacht hat. Und es war jetzt aus dieser Urne dann, dass das Feuer wieder von einer olympischen Fackel übernommen wurde und gen Süden nach Montreal von Läufern gebracht wurde. Wir können uns das vorstellen, ja, als nach all diesem Hin und Her jetzt aus dem Weltall das Feuer, nicht, dass man es unbedingt sehen konnte, ja, aber zumindest das Signal, was dann dieses Feuer ausgelöst hat, dort in Ottawa dieses Feuer entfacht hat. Und diese Auferstehung, die jetzt hier der Johannes beschreibt, ist sehr ähnlich wie dieser Funke des Feuers, der jetzt hier diese Urne entfacht. Das Johannesevangelium fängt an mit einer Beschreibung. Im Johannes 1, Verse 4 bis 5 lesen wir, in ihm, also in dem Wort, war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Durch das ganze Buch hindurch haben wir jetzt gelesen, wie das Licht nicht wirklich angenommen wurde von den Menschen. Und doch läuft durch das ganze Buch hindurch eine Kettenreaktion, wo dieses Licht, was eigentlich schon hier in die Welt gekommen ist, jetzt nach dieser langen Kettenreaktion durch das ganze Buch hindurch endlich im Kapitel 20 funkt und ein Feuer entfacht. Und so lesen wir dann in dem letzten Kapitel auch morgen noch, wie dieses Feuer, was dort bei der Auferstehung entfacht wurde, dann von den Jüngern Jesu in die Welt hinausgetragen hat. Und somit habe ich auch diesen Vortrag überschrieben mit die Auferstehung, der Funke, der die Welt erleuchten ließ. Und so wollen wir jetzt einmal diesen Text uns betrachten und sehen, was die Auferstehung in Bewegung gebracht hat. Was hat die Auferstehung bewirkt? Wie gesagt, durch das ganze Buch hindurch ist alles gezeigt oder hingeleitet worden auf dieses Ereignis. Und jetzt gab es diesen Riesenfunken. So wollen wir uns die grünen Zettel vornehmen und haben als ersten Punkt die Auferstehung bewegt zum wahren Glauben. Die Auferstehung bewegt zum wahren Glauben. Wir begegnen hier am Anfang dieses Kapitels der Maria Magdalena, wie sie früh am Morgen zu dem leeren Grab geht und zuerst gar nicht die Bedeutung des leeren Grabes registriert. Ich lese die ersten zwei Verse. Am ersten Tage aber der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft hinweggenommen. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, also in anderen Worten zu Petrus und Johannes, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie findet das leere Grab vor und weiß absolut nicht, was sie damit anfangen soll. Eigentlich spekuliert sie. Es scheint so, als ob sie tatsächlich denkt, dass hier ein Grabraub vorliegt. Dass jemand die Leiche Jesu geraubt hat und irgendwo anders hingelegt hat. Sie hatte zwar immer auch gehört von der Auferstehung, aber dass Jesus tatsächlich auferstanden sein sollte, hat bei ihr absolut nicht registriert. Und auch in der Art und Weise, wie Johannes über dieses Ereignis hier berichtet, in den Worten, die aufgeschrieben sind für uns, deutet er schon an, dass Maria weiterhin noch im Dunkeln darüber ist, was an diesem Morgen geschehen soll. Es ist interessant zu bemerken, dass keiner der anderen Evangelisten berichtet, dass es noch finster war. Ja, wir haben hier in Vers 1 gelesen, am ersten Tag aber der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war. In Matthäus und in Markus heißt es, als die Sonne aufging. Im Lukas 24 heißt es, früh am Morgen. Es ist, als ob Johannes hier mit dem Kontrast Licht-Finsternis, den er eigentlich durch das ganze Buch schon hindurch gebraucht hat und beschrieben hat, dass er diesen jetzt noch einmal aufgreift, um hier die geistliche Finsternis bei Maria aufzuzeigen. Um aufzuzeigen, wie sie weiterhin überhaupt nicht registriert, warum Jesus überhaupt weggehen musste, wie er es in der Abschiedsrede auch seinen Jüngern erklärt hatte und was jetzt die Auferstehung auf sich hatte. Es ist jetzt erst die Auferstehung und dann das Kommen des Heiligen Geistes, wie wir auch heute Morgen gesehen haben, das wirklich bei den Jüngern, sagen wir mal, das Licht angeht, dass der Funke überspringt und sie bemerken, was eigentlich diese Abschiedsworte Jesu auf sich haben. Genauso wie die anderen Evangelisten können wir dann auch zweitens bemerken, dass Johannes nicht hier redet, dass er sagt, nach 3 Tagen oder sagen wir mal nach einer Nacht, einem vollen Tag und einer anderen Nacht ist Jesus auferstanden. Nein, er sagt nicht, sondern wie Johannes und auch die anderen Evangelisten es jetzt bezeichnen, am ersten Wochentag. Jeder der Evangelisten symbolisiert damit, etwas Neues hat begangen. Am ersten Wochentag, da war das Grab leer. Wie wir auch im Psalm 118, Vers 17 bis 24 lesen, ich werde nicht sterben, sondern leben und den Herrn, des Herrn Taten zählen. Der Herr züchtigt mich wohl, aber dem Tod gab er mich nicht hin. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen froh sein und uns freuen an ihm. Wo wir schon diese Prophezeiung haben würden von diesem Tag der Auferstehung. Der Auferstehung Jesu Christi. Und dieser Tag war jetzt gekommen. Etwas ganz Neues ist hier angebrochen, als Maria und dann auch die Jünger sich zu diesem Grab begaben und dort das Grab leer vorfand. Aber was es war, das neu angebrochen war, das wusste Maria zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber kommen wir zu den Jüngern. Sie geht zurück, sie berichtet es jetzt dem Simon und Petrus, wie wir eben schon gesagt haben, Und die beiden machen sich jetzt auf den Weg. Es scheint so, als ob Maria ihnen nachgegangen ist. Warum, das werden wir gleich sehen. Aber da lesen wir jetzt weiter in Versen 3 bis 8, wie Johannes als erster die Bedeutung des leeren Grabes erkennt und auch glaubt. Wo er also hier ein Vorläufer vor den anderen Jüngern ist. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu der Gruft. Die beiden liefen miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zur Gruft. Bückte sich hinein und sieht die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Wir sehen, Johannes ist zwar zuerst am Grab angekommen, aber er ist doch der Behutlichere. Aber Petrus ist mal wieder, wie immer, der Vorprescher, wie schon so oft, und so heißt es jetzt weiter in Vers 6. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in die Gruft hinein und sieht die Tücher daliegen und das Schweißtuch, das um sein Haupt gebunden war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt, an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger, also Johannes, hinein, der zuerst zur Gruft gekommen war, und er sah, und er glaubte. Er sah und er glaubte. Auf den Bericht hin der Maria laufen Petrus und Johannes zum Grab. Im Grab sehen sie dann nicht nur, dass das Grab leer ist, sondern auch die leeren Grabtücher. Und wir müssen uns das hier so vorstellen, dass genauso wie Jesus am Ende dieses Kapitels durch eine Mauer hindurchgeht, also in einen Raum hineinkommt, der verschlossen ist, ohne die Tür zu benutzen, so muss Jesus auch hier einfach rausgeglitten sein, wie auch immer man es beschreiben will, aus diesen Grabtüchern. Wenn wir an Lazarus denken, ihm mussten sie die Grabtücher abnehmen. Hier war es nicht so. Jesus ist einfach hinausgegangen, so wie er auch durch eine geschlossene Tür hindurchgehen konnte. Aber das Kopftuch war ordentlich zusammengelegt. Und das ist jetzt das, was die Jünger hier vorfinden. Für die meisten Jünger hat das noch nicht wirklich voll und ganz der Funke ist nicht ganz übergegangen, aber beim Johannes schon. Bei den meisten Jüngern war es erst, als sie den auferstandenen Jesus sahen, dass sie geglaubt haben, dass er auferstanden ist. Aber für den Johannes, und da ist er ein Vorläufer, diesmal nicht der Petrus, er sieht das Grab leer. Und davon ausgehend wird hier gesagt, er sah und er glaubte. Er glaubte. Ihm wurde bewusst, Jesus ist auferstanden. Und all das, was Jesus prophezeit hatte, wurde ihm jetzt bewusst, was das alles auf sich hatte. Nun, das größte Zeichen im Johannesevangelium, nämlich die Auferstehung, bewirkte jetzt letztendlichen Glauben bei den Jüngern wie nie zuvor. Johannes beschreibt zwar immer wieder in seinem Evangelium, wie Menschen, unter anderem auch die Jünger Jesu, zum Glauben kamen. Aber wenn Johannes sagt, dass jemand glaubt, war es nicht immer ein echter Glaube, wie wir vorhin schon gesehen haben. Schon von Anfang an macht Johannes dies deutlich. Und da will ich noch einmal zurückgehen zum Johannes Kapitel 2, Vers 22 bis 25. Dass wir einmal hier ein bisschen verstehen, wie sieht es aus mit dem Glauben, wenn Johannes vom Glauben redet in seinem Evangelium. Johannes 2, Vers 22 bis 25. Als er nun von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er solches gesagt hatte, dass er seinen eigenen Leib als den Tempel bezeichnet hatte, und glaubten der Schrift und dem Worte, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er nicht bedurfte, dass jemand über einen Menschen Zeugnis gebe, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Johannes sagt uns also hier schon in Kapitel 2, dass es erst bei der Auferstehung war, sein würde, dass die Jünger wirklich glauben. Es bedurfte dieses großen Zeichens. Und wir haben immer wieder in den Kapiteln, die wir bisher durchgearbeitet haben, gesehen, wie die Jünger meinen zu glauben, wie wir auch gerade zum Beispiel in Kapitel 19 gelesen haben, Kapitel 16. Sie meinen zu glauben, aber Jesus zeigt ihnen auf, ihr werdet mich alle verlassen. Das war der, sag ich mal, die letzte Tat des Unglaubens. Aber des Weiteren wird dann hier auch erklärt, Jesus kannte die Herzen der Menschen. Ein Nikodemus kam und es sah so aus, gleich hier in Kapitel 3, es sah so aus, als ob er tatsächlich glaubte. Aber Jesus kannte sein Herz. Und das, wonach Jesus wirklich suchte im Menschen, der wahre Glaube hat zumeist erst wirklich stattgefunden nach der Auferstehung. Er wurde bewirkt durch dieses größte aller Zeichen, nämlich der Auferstehung. Denken wir auch zum Beispiel in Kapitel 8 an die gläubigen Juden. Da heißt es in Johannes Kapitel 8, Vers 30 bis 33, als er solches redete, glaubten viele an ihn. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn gläubig geworden waren, wenn ihr in meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemands Knecht gewesen. Wie sprichst du dann? Ihr sollt frei werden. Wir freuen uns hier, wir lesen Johannes Kapitel 8, Vers 30, wir sagen, ja, die Juden, sie glauben. Und nur nach 2, 3 Sätzen stellt sich schon heraus, dass sie überhaupt nichts glauben von dem, was Jesus ihnen hier sagte. Dass sie sich wehrten. Jesus kannte ihr Herz. Aber jetzt, bei der Auferstehung, fingen die Menschen wahrhaftig an zu glauben. Der Bibelkommentator Don Carson beschreibt diesen Zusammenhang wie folgt. Vorher hatten die Jünger weder die alttestamentlichen Schriften noch in einigen Fällen verstanden, was Jesus ihnen sagte. Nun fand der Glaube des geliebten Jüngers und ohne Zweifel auch der anderen Jünger seinen Ruhepol in der Tatsache der Auferstehung Jesu. Andere Fakten in der Stärkung ihres Glaubens, wie zum Beispiel die Verwandlung ihres Verständnisses der Schriften, folgte dann auch später, zu Pfingsten. Die Auferstehung Jesu eröffnete nun ein ganz neues Verständnis. Sie erwies sich als der entscheidende Schritt für ihr Verständnis. Später dann, durch das Kommen des Beistandes, erinnerten sie, was Jesus sie gelehrt hatte. Es war also jetzt, so wie Johannes es darstellt, war es erst die Auferstehung, die Jünger sahen, wo alles geklickt hat, wo plötzlich ihnen bewusst wurde, was eigentlich Jesus sie gelehrt hatte, was diese Zeichen auf sich hatten. Aber es bedurfte diesem Ruhepol, diesem Anfangspunkt, wo sie sagten, diesem Jesus können wir glauben. Wie ein Dominoeffekt, der hier stattgefunden hat. Ich denke einfach mal, wenn wir an unsere Evangelisation denken, wie oft finden wir unseren Anfangspunkt, unseren Ruhepunkt, zu dem wir den Menschen auffordern, dass sie glauben sollen, in der Auferstehung. Vieles von dem, wie ich zum Beispiel gelernt habe, persönliche Evangelisation erwähnt eigentlich gar nicht so viel von der Auferstehung. Aber ich frage mich, ob wir nicht hier das Muster des Johannes nehmen sollten, was er hier aufzeigt. Denn denken wir auch im ersten Jahrhundert, warum hat sich das Christsein so verbreitet, wie es sich verbreitet hat, so explosivartig? Es war aufgrund der Auferstehung. Wenn wir all die Predigten uns angucken in der Apostelgeschichte, der Angelpunkt, der Anfangspunkt, der Ausgangspunkt oder der Endpunkt dieser Predigten war immer die Auferstehung. Jesus ist von den Toten auferstanden. Das kann nicht bezweifelt werden. Und damit muss dann jeder Mensch sich auseinandersetzen. Und dazu sollten wir in der Evangelisation die Menschen auffordern. Was machst du mit diesem auferstandenen Jesus Christus? Denn der, der das Leben besiegt hat, der den Tod besiegt hat, der kann dir das Leben geben, was ewiglich anhält. Jesus ist der Sieger über Sünde, über Tod und über die Hölle. Das ist es, was wir verkündigen, wenn wir Jesus als den auferstandenen Heiland und Herrn verkündigen. Jesus, deine einzige Chance, wie auch das Buch von Wilhelm Busch, was dort auslegt. Ein entscheidender Punkt also, den, auf den Johannes uns hier aufmerksam macht. Kommen wir zu Punkt Nummer C. Jetzt, wo die Auferstehung stattgefunden hat, wird die Schrift, die Nachfolger Jesu, noch tiefer und tiefer in die Bedeutung des Werkes Jesu führen. Da heißt es jetzt in Johannes 20, Vers 9, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Und wir kommen hier zurück zu dem anfänglichen Bemerkung, die wir eben schon in Kapitel 2, Vers 22 gelesen haben. Es war nicht bis zu dem Tag der Auferstehung, dass sie diese Worte verstanden haben, dass Jesus von seinem eigenen Leib als einem Tempel sprach. Und so war es vieles, was sie nicht wirklich registriert haben. Es war jetzt, dass sie nach der Auferstehung nochmal ganz neu nachprüfen mussten, was denn die Schriften sagen über das leere Grab. Dass sie anfingen, das langsam aber sicher die Puzzleteile zusammenzustecken, wo auch im Alten Testament schon angekündigt wird, warum Jesus in diese Welt kommen musste, warum er erniedrigt und dann erhöht werden musste. Und so lesen wir dann auch am Ende dieses Buches in der Abschiedsrede in Kapitel 16, Vers 13, die Verheißung, dass durch den Heiligen Geist, der jetzt auf sie kommen würde, das Bild immer deutlicher werden würde. Somit wurde also jetzt hier mit diesem Funke ein Feuer angefacht, wo sie die Worte Jesu und die Worte in der alttestamentlichen Schrift betrachtet haben und mehr begriffen haben, warum Jesus überhaupt in diese Welt gekommen ist. Das kommt jetzt in diesem Kapitel, Kapitel 20, in Gange, wenn auch Jesus ihnen gleich symbolisch den Geist gibt. Und darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Somit also zu diesem ersten Punkt, zu diesem ersten Funke, den die Auferstehung auslöste. Kommen wir zum zweiten Punkt. In den Versen 10 bis 18 wird beschrieben, wie die Auferstehung die Gotteskindschaft bewirkt. Nicht nur den wahren Glauben, sondern auch die Gotteskindschaft. Wir lesen hier, wie Maria noch einmal jetzt zum Grab kommt. Aber diesmal findet sie nicht dort ein leeres Grab vor, sondern sie begegnet Jesus Christus. Lesen wir in den Versen 10 bis 16 über diese Begegnung zwischen Maria und Jesus Christus. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor der Gruft und weinte. Wir sehen also, Maria muss mit den Petrus und Johannes mit ihnen zum Grab gekommen sein und muss dann draußen vor dem Grab stehen geblieben sein. Die Jünger gehen nach Hause, sie bleibt. Die Jünger gehen über zur Tagesordnung, aber sie ringt immer noch damit. Wo ist mein Jesus? Wo haben sie ihn hingelegt? Wie sie nun weinte, bückte sie sich in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen zu den Häuptern, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, diese beiden Engel: Weib, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wendet sie sich um und sieht Jesus dastehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Wir nehmen an, dass sie so, ihre Augen, ihr Gesicht so von Tränen überströmt war, dass sie nicht klar sehen konnte und gar nicht erkannt hatte, wer es eigentlich war, der hier vor ihr stand. Oder dass Jesus sich zu diesem Moment auch noch gar nicht ihr zu erkennen gab, so wie den Jüngern aus Emmaus, die dort auf den Jesus dort auf dem Weg begegnete und den er sich nicht wirklich zu erkennen gab, bis er ihnen das Brot brach. So erkannte sie ihn also nicht. Aber jetzt spricht dieser Mann, den Maria nicht erkennt. Jesus spricht zu ihr: Weib, was weinst du? Wen suchst du? Maria aber meinte, es sei der Gärtner und sprach zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, so will ich ihn holen. Als ob Maria hier vielleicht denkt, dass sie Jesus als einen Kriminellen gehalten haben und vielleicht dachten, dass das Grab verunreinigt wird durch ihn und dass sie ihn deshalb aus diesem Grab entfernt haben. Aber Maria sagt: Sag mir, wo die Leiche ist. Ich werde keine Kosten, ich werde keine Mühe scheuen, damit ich mich um diese Leiche meines geliebten Meisters kümmere. Jesus spricht zu ihr: Maria. Mit diesen Worten erkannte sie, wer es war. Denn dann heißt es weiter, da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni. Das heißt Meister. Das Wort Rabuni hier, welches nur hier in der Bibel vorkommt, ist aus dem Aramäischen übersetzt und hier hellenisiert, also einfach das aramäische Wort hier im griechischen Text ausgedrückt. Und es hat wirklich keine weitere Bedeutung. Es drückt einfach aus diese Freude, als Maria entdeckte: Es ist Jesus, der hier mit mir spricht. Was wir hier lesen, veranschaulicht, was Jesus angekündigt hatte, dass aus der Traurigkeit Freude wird. Oh, wie war Maria so traurig und doch, wie groß war die Freude. Was eröffneten sich hier für Horizonte? Was für ein Licht ging ihr an, als sie sah, wer es war, der hier an der Grabstelle mit ihr sprach. Morgen kam sie, als es noch dunkel war, und mittlerweile war es hell geworden. Und so war es auch in ihrer Seele. Sie war erleuchtet. Sie erkannte, Jesus lebt. Aber sicherlich, sie hatte noch einiges dazu zu lernen über die Bedeutung dessen, dass Jesus lebt. Dann denken wir daran, wir haben heute Morgen in Johannes 16 gelesen, dass Jesus sagte, eine kurze Weile werde ich weg sein und dann werde ich mich nochmal kurz sehen und dann bin ich wieder weg. Jesus musste wieder weggehen. Und das ist es, was Maria zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste und noch lernen musste. Denn jetzt als nächstes in Vers 17 erklärt Jesu ihr, dass er sie wieder verlassen muss, um die Gotteskindschaft möglich zu machen. So kommen wir jetzt zu Punkt Nummer B. Jesus offenbart die Gotteskindschaft. Da lesen wir in Vers 17, Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Für diesen Vers richtig zu verstehen, müssen wir zwei Dinge klären. Zum einen den literarischen Zusammenhang, die literarische Bedeutung der Aufforderung, wenn Jesus hier zu Maria sagt: Rühre mich nicht an. Wenn er doch dann eigentlich später in diesem Kapitel Thomas sogar einlädt und sagt: Hier, berühre mich an der Seite und sieh, ich bin es. Ich bin Jesus, der auferstandene Jesus. Wie vertragen sich diese beiden Aufforderungen? Aber nicht nur eine literarische Bedeutung, sondern auch die theologische Bedeutung der Bezeichnung meinem Vater und eurem Vater, meinem Gott und eurem Gott. Kommen wir zuerst einmal zu dieser literarischen Bedeutung der Aufforderung: Rühre mich nicht an. Der amerikanische Theologe und Neutestamentler, den ich heute jetzt schon ein paar Mal zitiert habe, Don Carson, erklärt, dass dieser Vers, diese Aussage Jesu wohl eine der schwersten zu interpretierenden Aussagen im Neuen Testament ist. Auf die unterschiedlichen Übersetzungsmöglichkeiten und die Interpretationen für diesen Vers wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Und doch wollen wir einfach mal eine gute Übersetzung liefern, um klar zu verstehen, was ist es, was Jesus meinte, wenn er zu Maria sagte: Rühre mich nicht an. Das Verb haptomai aus dem Griechischen, welches hier benutzt wird und oftmals auch in der Elbefelder Bibel oder in unseren Schlachter- oder Lutherbibel auch als anrühren, rühren übersetzt werden kann, kann ganz unterschiedlichen physischen Kontakt bedeuten. Teilweise ist es, dass man sich festklammert als etwas, dass man etwas festhält oder dass man auch etwas einfängt oder eben Berührung. Und so haben wir hier vielleicht, könnten wir es besser übersetzen als rühr mich nicht an, indem wir sagen, hör auf, mich festzuklammern, wie auch eine der neueren englischen Versionen es übersetzt. Hör auf, dich an mir festzuklammern, ist das, was Jesus hier der Maria sagen will. Wir können uns vorstellen, dass sie vielleicht mittlerweile vor ihm kniet und sich festklammert an seinen Beinen. Sie hat ihren Heiland Jesus Christus gefunden und sie will ihn nicht loslassen. Und genau da liegt das Problem. Aber ein zweites Problem ist auch die Interpretation dieser Aussage, ich bin noch nicht aufgefahren. Das ist hier nicht ein Teil des Grundes, warum sie nicht an ihm festklammern soll. Man könnte sagen, ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, dass er in irgendeinem, geistigen Zustand ist, wo er nicht berührt werden darf. Darum geht es hier nicht. Ja, er ist, 3 Tage hat er im Grab gelegen und die Himmelfahrt würde noch 40 Tage auf sich warten. Wenn er also hier sagt, ich bin noch nicht aufgefahren, dann hat das nichts mit dem Befehl, dass sie ihn nicht berühren soll, zu tun, sondern mit dem, was sie jetzt ihr aufträgt, was sie den Jüngern sagen soll. Es ist ein Teil der Botschaft, die Maria den Jüngern übermitteln soll. Aber dann ein drittes Problem, warum dieser Vers so problematisch ist, ist das Präsens, also die Gegenwartsform, in diesem Satz, ich fahre auf zu meinem Vater. Sollte Maria ihn nicht berühren in diesem Moment, weil er vielleicht momentan sich befindet in dem Auffahren zum Vater? Ist er vielleicht gar nicht anwesend, während er diese Worte sagt? Es gibt so viele unterschiedliche Interpretationen hier. Aber da ist es wichtig, wenn er sagt im Präsens, ich fahre auf zu meinem Vater. In diesem Moment fahre ich auf zu meinem Vater. Was er damit sagen will, ist jetzt mit der Auferstehung, ist der nächste Schritt, dass er zurückkehrt zum Vater. Mit der Auferstehung hat der Prozess begonnen, dass er zurückgeht zum Vater. Und morgen früh werden wir noch einige abschließende Worte sagen, die er in diesem Prozess des Gens Himmelfahrens noch seinen Jüngern vermitteln muss. Wenn wir also diese 3 Aspekte jetzt zusammenfassen, könnten wir vielleicht die Bedeutung dieses Verses wie folgt zusammenfassen. Jesus sagt eigentlich hier zu Maria, hör auf, dich an mir festzuklammern, denn ich bin noch nicht gen Himmel gefahren. Ich bin noch nicht im Zustand des gen Himmel gefahren Seins. Du musst dich also nicht an mir festhalten, als ob ich drauf und dran bin, für immer verschwunden zu sein. Dies ist eine Zeit der Freude und des Weitererzählens der guten Nachricht meiner Auferstehung und nicht des sich Festklammerns, als ob ich etwas bin, was eifrig festgehalten werden muss. Hör also auf, dich an mir festzuklammern, sondern geh und erzähl meinen Jüngern, dass ich mich im Prozess des Auffahrens zu meinem Vater und eurem Vater befinde. Geh zu den Jüngern und kündige ihn an. Jetzt werde ich zum Vater fahren. Und genau das war das Problem in Marias Glauben noch zu diesem Zeitpunkt. Sie meinte, sie hat immer noch nicht begriffen, was Jesus jetzt in der ganzen Abschiedsrede versucht hat, seinen Jüngern zu vermitteln. Die Tatsache, dass er von ihnen geht, wird vorteilhaft sein für seine Jünger, für seine Nachfolger. Nach wie vor glaubte sie nicht daran, was Jesus auch in ihrem Leben bewirken würde, wenn er mit dem Vater wieder vereint ist. Nach wie vor wollte sie lieber einen Jesus, an dem sie festhalten kann. Ein Jesus, der sie begleitet. Ein Jesus, der mit ihr lebt und nicht in ihr lebt. Aber trotzdem, wenn wir vergleichen, wie die Maria am Morgen in der Dunkelheit zum Grab gekommen ist und zurückkam und dachte hier, Jesus wäre gestohlen worden, und das jetzt vergleichen mit dem, was sie jetzt mittlerweile eingesehen hat, Jesus lebte. Von daher war ihr Glauben sicherlich schon mehr und mehr hingewachsen zu der wahren Bedeutung dessen, was hier in dem Leben Jesu stattgefunden hat. Und so ging sie auch hin, wie wir jetzt in dem Vers 18 lesen werden, ging sie hin und vermittelte diese Botschaft den Jüngern. Dann da lesen wir, da kommt Maria Magdalena und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er solches zu ihm gesprochen habe. Aber kommen wir noch einmal zurück zu Vers 17 jetzt. Denn nachdem wir jetzt die literarische Bedeutung der Aufforderung Rühr mich nicht angesehen haben, wollen wir auch noch einmal die theologische Bedeutung dieser Bezeichnung meinem Vater und eurem Vater, meinem Gott und eurem Gott klären. Wir überlesen diese Worte sehr leicht. Aber diese Worte sind absolut revolutionär. Sie stellen eigentlich alles über den Kopf. Diese Worte deuten an, dass etwas ganz Neues angebrochen ist. Wenn wir bisher jetzt einfach in einem Stück, heute vielleicht, das Buch Johannes uns durchgelesen hätten, hätten wir mittlerweile schon 70 Stellen gefunden, wo Jesus darüber redet, dass er der Sohn des Vaters ist. Wo er die Beziehung mit seinem Vater bezeichnet. Und Jesus hat kaum irgendwann davon gesprochen, dass dieser sein Vater auch der Vater von jemand anderem ist. Das Buch eröffnet in Kapitel 1, Vers 12 und 13 mit einem Hinweis auf die Gotteskindschaft. Allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Hier ist die Rede, dass Gott irgendwelchen Menschen die Vollmacht geben wird, Gottes Kinder zu sein. Denen, die an den Namen Jesu glauben. Und dann durch das ganze Buch hindurch hören wir eigentlich nie wieder über diese Gotteskindschaft. Wir fragen uns, wie ist es denn möglich, dass jemand zu einem Kind Gottes wird? Aber des Weiteren wird immer wieder beschrieben, wie Jesus selbst seine Beziehung zum Vater beschreibt. Dann in Kapitel 11, Vers 49 bis 53 haben wir einen kurzen Lichtblick, wo die Kinder Gottes erwähnt werden. Hier geht es noch einmal um die Prophezeiung des hohen Priesters Kaiaphas, der gesagt hatte, dass es besser ist, dass ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Und dann geht diese Prophetie weiter. Solches aber, Kapitel 11, Vers 51, redete er nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahre Hohepriester war. Weissagte er, denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht für das Volk allein, sondern damit er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenbrächte. Von jenem Tage an ratschlagten sie nun, ihn zu töten. Die zerstreuten Kinder Gottes sollten zu eins werden. Aber wer sind denn diese Kinder Gottes? Und wie ist es möglich, dass gläubige Menschen Kinder Gottes werden? Dann in Kapitel 12 redet Jesus noch einmal über Kinder des Lichts. Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubet an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Johannes 12, 35 bis 36. Aber jetzt war der Augenblick gekommen. Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld, für unsere Sünden. Er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Und er sagt zu Maria: Geh zu meinen Jüngern und sage ihnen, ich muss auffahren zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Durch die Auferstehung Jesu Christi ist die Gotteskindschaft herbeigeführt worden. Es ist möglich, dass wir sagen, dass wir solch eine intime Beziehung zu Gott dem Vater haben, wie bisher nur Gott, der Sohn, Jesus Christus, sie hatte. Diese Realität, von der Jesus in seiner Abschiedsrede gesprochen hatte, dass wir eins werden mit dem Vater, hat sich jetzt durch diese Auferstehung Jesu Christi ins Rollen bewegt. Verstehen wir, was Jesus hier beschreibt? Die Liebe, mit der Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus Christus liebt, ist jetzt die Liebe, die uns als Kinder Gottes gilt. Jesus beschreibt diese 70 Male, wenn er seine Gotteskindschaft beschreibt, dass er Sohn Gottes ist, beschreibt er den Gehorsam seinem Vater gegenüber. Er sagt, er erzählt und er erklärt, wie besorgt er darum ist, dass er den Vater verherrlicht, dass er dem Vater wohlgefällig ist, dass er das, was der Vater ihm anvertraut hat, recht behandelt und recht damit umgeht, recht verwaltet. Er redet davon, dass er zurückkehren wird zu dem Vater. Und in diese Beziehung des Gehorsams, diese Beziehung des Privilegs, sind wir jetzt in Jesus Christus mit eingestiegen. Und sicherlich bedürfen wir des Heiligen Geistes, um das in rechter Weise zu verstehen, was es heißt, Kinder Gottes zu sein. Wir sehen also, nicht nur hat die Auferstehung den wahren Glauben in Bewegung gebracht, sondern jetzt auch hier die Gotteskindschaft bewirkt. Ich glaube, hier ist ein guter Zeitpunkt, dass wir kurz eine 6-minütige Pause? 5-minütige Pause? Ja? War ein kurzer Vortrag, von daher, nein. Also, der Bruder Netzvogel darf entscheiden, wie lange wir Pause machen.